uns einmal ging mit einem ehemaligen Kinderhütte-Mädchen von unseren Kindern. Von Ursula. Einem Teenager-Mädchen, das so gar nicht in eine Schublade passte. Und schon gar nicht in eine gängige Schublade angeschrieben, rosarot mit Girl. Unsere Ursula, die verbrachte ihre Freizeit am liebsten mit ihrem Vater am Wochenende beim Motorradrennen. Im Schlamm, zwischen Dreck und Werkzeug, voller Motorenöl an den Fingern. Nichts von Nagellack, sondern Motorenöl und Schmierstoff. Ihre Berufswahl fiel dann auch nicht auf Krankenschwester, auch nicht auf kaufmännische Angestellte, sondern auf Autolackiererin. Sonst eine typische Männerdomäne. Bei Ursula mussten wir manchmal umdenken. Sie eckte manchmal bei Menschen an, die so ganz exakt in Schubladen dachten. Aber sie wurde von unseren Kindern heiß geliebt. Auch unsere Frau heute aus dem Alten Testament ging es vielleicht ähnlich. Sie als Prophetin, eine der ganz wenigen Prophetinnen im Alten Testament. Nur drei werden mit Namen genannt. Eben die Hulda, die Miriam, die Schwester von Mose und dann noch Deborah. Wir befinden uns ungefähr 600 Jahre, bevor Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Bei der Restauration des Tempels wird eine Schriftrolle gefunden. Wer einmal ein Haus gebaut oder umgebaut hat, weiß vielleicht um das Ritual oder die Gewohnheit, dass man irgendwo beim Hausbau alte Zeitungen zwischen die Türrahmen stopft, dass wenn man wieder umbaut, dass die alten Zeitungen nach vorne kommen. Vielleicht ging es ähnlich mit der Schriftrolle oder sie war einfach verschollen durch die Zerstörung des Tempels, irgendwo zwischen die Steine geraten. Und der König zerreißt seine Kleider, als er den Inhalt des Buches hört. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, da wird Gott wohl zornig sein, wenn wir nicht uns an das gehalten haben, was er unseren Vätern gesagt hat. Ein heiliger Schrecken ist ihm durch die Knochen gefahren. Und um zu verstehen, was Gott möchte, schickt er Boten zu Hulda und lässt fragen, was müssen wir tun oder was heißt diese Botschaft jetzt für uns? Das war der Inhalt der Schriftlesung. Und ich möchte gerne dieser Hulda etwas nachdenken, ist auch die Einladung, über diese Frau vielleicht nochmal selber nachzulesen oder zu entdecken. Ein erster Gedanke für heute Morgen: Hulda ist eine Ermutigung, Gottes Willen zu suchen. Gottes Willen suchen. Viele haben sich bei dieser Begebenheit schon gefragt, warum sendet Josia seinen Priester zu der für uns unbekannten Hulda und nicht zu Jeremia oder Zephania, die zur gleichen Zeit gelebt haben. Man hätte doch auch einen Mann fragen können. Die Ausleger sind sich einig, dass Hulda wohl ein hohes Ansehen als Prophetin besaß. Hulda als Frauenprophetin war im Alten Testament eine Ausnahme, eine von drei namentlich erwähnten Frauen, die einen solchen Dienst taten. Unbestritten, ihr Auftrag lässt sich nicht einfach so auf uns übertragen. Und ich glaube, es kommt auch hinzu, dass solche spezielle Prophetendienste nicht einfach auf jede Zeit zu übertragen sind. Damals gab es Schriftrollen, aber die Bibel als gesamtes Werk, wo die ganze Heilsgeschichte von Gott aufgeschrieben ist, gab es noch nicht. Wir können in der Bibel nachlesen, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Plan, was kommt, was möchte Gott. Das war zur Zeit des Alten Testaments noch anders. Von daher glaube ich, ist immer gut, auch mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, wenn heute Menschen aufstehen und sagen, ich bin ein Prophet von Gott. Wenn sie verkündigen, sie hätten eine höhere, eine weitere, eine genauere Sicht von Dingen, die Gott gesagt hat. Nicht wenige haben sich schon als falsche Propheten erwiesen. Was es aber immer wieder braucht, sind Menschen, die Gottes Wort konkret in eine Situation hineinsagen. Von dem her ist es auch mein Gebet, dass jede Predigt ein Stück weit prophetisch ist, Gottes Willen in konkrete Situationen in unserem Leben hineinzusagen. Oder ein Gebet, Gottes Wort in eine Situation hineinzubeten, eine Ermutigung, ein Wort hineinzusagen, das ist Prophetie. Gottes Wort in eine konkrete Situation hineinzusprechen. Und solche Menschen braucht es immer wieder, unbestritten. Hulda ermutigt mich für uns heute, für Frauen und Männer, für Mütter und Nichtmütter, dass wir uns darin einüben, Gottes Willen zu suchen, indem wir sein Wort lesen, studieren, lieben und annehmen. Natürlich auch für euch, liebe Mütter und Großmütter, ein wesentlicher Auftrag, eine Berufung, immer wieder Gottes Willen zu suchen, sein Wort zu studieren, zu verinnerlichen. Hulda hat ja das Wort von Gott nicht einfach gesucht, als sie einen Auftrag bekommen hat. Also sie war nicht eine Auftragsprophetin, wenn eine Frage kommt, dann lese ich in der Bibel, dass ich Antwort geben kann, aber sonst nicht. Nein, das war ihre Berufung, Gottes Wort zu lesen, zu verstehen. Und so konnte sie Gottes Absichten besser verstehen, sie liebte Gott, sie suchte seinen Willen, sie war zu Hause in Gottes Wort. Ich finde das schön, zu Hause sein in Gottes Wort. Und so kann sie auch in dieser besonderen Situation das, was Gott ihr aufs Herz legt, das, was Gott ihr zeigt, weitersagen. Ich glaube, darin ist auch ein Ruf für uns als geistliche Väter und Mütter. Lasst uns, ich möchte niemandem zu nahe treten, als gereifte Menschen. Lasst uns immer wieder Gottes Wort studieren, seinen Willen erkennen und einüben. Hulda war bekannt, dass sie Gottes Wort liebte. Drum schickt Josia seine Boten zu ihr. Was für ein Schatz in einer Gemeinde, wenn in unserer Zeit Menschen bekannt sind, die Gottes Wort lieben und Gott suchen. Die man ansprechen kann, um Rat fragen kann, um Gebet, um Seelsorge. Hör mal mit mir mit. Kannst du mit mir für mich beten? Was denkst du darüber? Eine Ermutigung, Gottes Willen zu suchen. Ein zweiter Gedanke, eine Ermutigung, sich einen vertrauenswürdigen Ruf anzueignen. Ich denke, dass es Hulda als Frau in diesem Prophetenamt nicht anders erging, wie es vielleicht vielen Frauen ging oder geht, die in Berufen tätig sind, wo sonst mehrheitlich Männer tätig sind. Sie müssen sich noch mehr bemühen, dass sie gute Leistung bringen. Noch mehr bemühen, dass ihnen ja keinen Fehler passiert als Frau, weil es ja der Mann vielleicht besser könnte. Sie müssen noch mehr leisten, um anerkannt zu sein. Und ich staune über dieses sehr leise, aber doch deutliche Vertrauen, das Hulda genoss, dass der König des Landes seine Botschafter sendet, geht sie fragen, eben nicht Jeremia und Zephania. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie ich es kenne vom Fernsehen. So mit der schwarzen Staatslimousine werden die Beamten zu Hulda gefahren. Sie rollen den roten Teppich aus, fragen um eine Audienz. Ich weiß, ein bisschen viel Hollywood. Aber was für ein Ruf, was für ein Vertrauen, was für ein Ansehen im positiven Sinn musste Hulda haben. Sie galt in dieser heiklen Situation als wichtige Beraterin. Vertrauenswürdig, verlässlich, ich glaube in doppeltem Sinn verlässlich. Ich möchte diese zwei Dinge nennen. Einerseits war sie bekannt dafür, dass das, was Gott ihr sagte, sie nicht zurückhielt. Bei ihr war Verlass, was sie von Gott hört, sagt sie weiter, ohne einen Filter darauf zu legen. Etwas kleiner und harmloser zu machen oder größer und gefährlicher wie das, was Gott ihr sagt. Sie gibt so weiter, wie sie den Auftrag hat. Sie ist vertrauenswürdig. Sie zweigt nichts für sich ab als Machtvorsprung. Wenn ich ein bisschen mehr weiß wie sie, dann bin ich wichtig, dann brauchen sie mich. Sie nimmt nichts weg für sich, sondern gibt es weiter. Sie nützt ihre Machtstellung nicht ab, nützt es nicht aus. Sie bucht nichts auf ihr Konto für ihr Ansehen. Sie zieht von dem kein Gewinn für sich, vertrauenswürdig. Und das andere, auf sie war als Mensch Verlass. Der König konnte davon ausgehen, dass diese Hulda in der richtigen Art verschwiegen, loyal war, hilfsbereit, ehrlich mit dem Anliegen des Königs umging. Das ist ja schon ein bisschen heikel, wenn Staatsmänner andere fragen, was sie tun sollen, wenn da die Presse nichts mithört oder abgehört wird. Ich glaube, es ist eine Einladung für dich und mich als Frau, als Mann, als Vater und Mutter darin zu reifen, einen vertrauenswürdigen Ruf anzueignen oder uns in dieses Bild hinein von Gottes Geist verändern zu lassen, vertrauenswürdige Personen zu sein und darin noch zu wachsen. Gerade in Momenten, wo Menschen in Not sind, wo sie ihre Herzensnöte mit jemandem teilen müssen und wollen, vielleicht ihr Scheitern, vielleicht ihr Versagen, ihre Blöße, ihre Nacktheit des Lebens, sind Menschen darauf angewiesen, Geschwister in der Gemeinde zu haben, die vertrauenswürdig sind, die loyal sind, die einen vertrauenswürdigen Ruf haben. Also Menschen, denen man auch etwas sagen kann, was noch nicht perfekt ist. Etwas, was schwierig ist, etwas Vertrauliches teilen kann und das Gegenüber dicht hält. Es ist eine Einladung, an unserem Charakter von Gott her arbeiten zu lassen, dass wir vertrauenswürdig bleiben und sind und werden. Dass wir dort reden, wo es geboten ist, und dass wir dort schweigen, wo Schweigen geboten ist. Ich weiß nicht, was einfacher ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Schweigen schwieriger ist, wie zu reden. Dass wir Anvertrautes, wenn es ein Gebetsanliegen ist, als Gebetsanliegen annehmen. Für uns und nicht bei der nächsten Gelegenheit wie ein Federkissen ausschütten. Ihr wisst, wie das ist, mit Federn wieder einzusammeln, die man ausgeschüttet hat. Das geht nicht. Vertrauenswürdig. Väter, Mütter, jetzt rede ich bewusst zu Vätern und Müttern. Üben wir uns ein, ich schließe mich ein, als Vertrauenswürdige gegenüber auch für unsere Kinder zu sein. Dass sie auch Schwieriges teilen können, Scheitern teilen können. Vielleicht Zerbrochenes, vielleicht Verwundetes, vielleicht auch Gefreutes oder Verliebtes teilen können. Liebe, Vertrauen, geschwisterliche Liebe braucht einen Schutzraum. Nicht unter den Teppich. Ich bin so froh, haben wir hier keinen Teppich, um etwas runterzukehren. Das war Absicht der Baukommission, dass wir hier keine Teppiche haben, um was runterzuwischen. Es geht nicht um das. Aber liebe Großeltern, Senioren, ich glaube, hier habt ihr wirklich eine besondere Aufgabe, Berufung auch. Vorschussvertrauen der jüngeren Generation, dass die Jüngeren wissen, das sind gestandene Männer, Frauen, Nachfolger, Nachfolgerinnen bei Jesus, die Gott lieb haben. Und denen man etwas sagen kann. Ein vertrauenswürdiges Gegenüber, ein Segen und eine Stütze für die nächste Generation. Ich finde, es ist hier ein großer Schatz vorhanden. Schaut euch mal um. So ein Auge im Sturm für jüngere Menschen. Josia war ja König, aber er wandte sich an die Hulda. Er war ungefähr 28 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie ihr das einordnet, ob das jung oder alt ist, aber er war 28 Jahre alt, als er König wurde. In Israel galt man bis 40 als Jüngling. Josia war sehr jung und er wandte sich in Vertrauen an die Hulda als vertrauenswürdiges Gegenüber. Und der letzte Gedanke für heute Morgen: eine Ermutigung, mit deiner und meiner Gabe Segen zu wirken. Hulda tat ihren Dienst, den Gott ihr gegeben hat, wo Gott sich hingestellt hat, als ganz treu und in Demut. Sie war nicht gleich beauftragt wie der König. Sie war nicht Königin. Vielleicht hat sie auch gedacht, ich wäre noch gern Königin. Sie hatte nicht den gleichen Auftrag. Aber nicht den weniger wichtigen. Nicht den kleineren. Josia suchte ihren Rat, hörte auf diesen und führte in Israel eine Reformation ein, aufgrund dieses Wortes. Der Tempel wurde renoviert und es geschah eine Reformation, das ist noch mehr wie ein Umbau. Ihr wisst, Umbau, das bedeutet viel Dreck und Staub. Aber Reformation ist, wenn das Herz umgebaut wird. Umgestaltet wird. Die Botschaft traf den Hörer ins Herz, auf das auch immer wieder bei uns passiert. Dass Worte von geistlichen Vätern und Müttern bei den Zuhörern Gottes Wort im Herz hängen bleibt. Und was wirkt es, diese Reformation? Ich kann es nicht mehr vertiefen, aber so vier Dinge, was es gewirkt hat, dieses Wort der Hulda. Das erste, sie taten Buße. Als der König hörte, was im Gesetzbuch stand, tat er Buße und zerriss seine Kleider. Ich mache es jetzt nicht vor mit den Kleidern. Ohne Buße gibt es keine Erneuerung. Erneuerung ist nur möglich, wo wir Gott eingestehen, es ist etwas falsch gelaufen. Und wir wollen die Richtung ändern zu dir, unserem Gott hin. Das zweite, Josia erneuert den Bund mit Gott. Er sagt zu Gottes Ja, sein Ja als König und als Mensch. Das darf in deinem Leben immer wieder passieren. Gottes Ja ist da in deinem Leben. Sag du dein Ja immer wieder neu. Es gibt ein Lied, das habe ich nie schriftlich gesehen, aber manchmal gesungen. Ich sag Ja, Herr, Ja, Herr, dein Wille soll geschehen. Das singt sich leicht. Aber dieses Bekenntnis, dieses möchte ich immer wieder leben. Ich sag Ja zu Gottes Ja. Und dann passiert es manchmal auch wieder, dass ich mich gerade in schwierigen Momenten meines Lebens erinnere, Gott hat sein Ja zu mir gesagt und ich habe ihm mein Ja gegeben. Es gibt noch ein weiteres Lied, was heißt Niemals zurück. Niemals zurück. Oder mit meinen Worten, wo ich manchmal sage, ich gehe nicht hinter das zurück, was ich dort festgemacht habe. Das kann ich nicht von mir aus selber, das ist auch ein Gebetsanliegen. Hilf mir, Jesus. Aber dieser erneuerte Bund. Ich glaube, gerade in Zeiten des Zweifelns, von Lebenskrisen, von Glaubenskrisen, ist diese bewusste Erneuerung, das Einstimmen, ich sage dennoch ja, ich bleibe dennoch bei dir, hat eine Kraft. Und jetzt mache ich eine Klammer auf für jene, die verheiratet sind. Ich glaube auch, dass in Ehebeziehung dieses erneuerte Ja immer wieder Kraft hat in Ehebeziehungen, auch wenn es schwierig wird. Ich sage ja, ich sage von neuem ja, auch wenn es heute anders ist. Wenn ich heute mehr oder weniger weiß, mehr oder weniger Erfahrung gemacht habe, ich sage neu ja zu meinem Gott und wo ich verheiratet bin, zu meinem Gegenüber. Das Dritte, was es veranlasst hat, dieses Wort von Gott, es veranlasst ein großes Aufräumen. Nicht Recycling, sondern Entsorgen. Eine ganze Seite lang, ihr könnt es mal nachlesen in eurer Bibel, eine ganze Seite lang wird aufgezählt, was der König alles entsorgen lässt. Eine ganze Seite in der Bibel wird das erzählt. Reformation hat handfeste Konsequenzen. Aufräumen, ausräumen, weg mit dem Mist. Viertens, Josias sorgt dafür, dass nach einer Jahren Pause das Passafest wieder gefeiert wird. Das ist für uns vielleicht ein bisschen weiter weg wie für Juden, was es Passafest bedeutet. Aber dass die Funktion des Passafestes, dieses uralten Festes, ist das Erinnern, das Erneuern von Gottes Bund. Feste in der Bibel sind extrem wichtig. Es gibt ganz viele jüdische Feste, die bis heute gefeiert werden. Da feiert man immer wieder die Heilsgeschichte. Ich glaube auch, dass kirchliche Feste wichtig sind, nicht weil es die Kirche festgesetzt hat an einem bestimmten Tag, weil sie uns erinnern, weil wir Gottes Treue feiern, weil es uns erinnert, zurückholt. Ganz wichtig, was das wir vielleicht manchmal vergessen haben, Feste feiern, Erinnerung an Gottes Treue wachhalten. Das heißt, da vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Da hilft vielleicht ein Fest. Ich meine jetzt nicht unbedingt Muttertag zu feiern. Dieses Fest kann aber vielleicht auch helfen. Der Vatertag soll ja noch kommen, wo immer der sein soll. Aber Feste, an denen Gottes Güte in eurem Leben sichtbar wird. Vielleicht in der erweiterten Familie. Erzählt, wie viel Gutes der Herr euch schon getan hat. Wo sein darf auch der nächsten, übernächsten Generation. Ich schließe ab. Möge es Gott schenken, dass wir als geistliche Mütter und Väter unseren Dienst tun können. Manchmal ist der im Vordergrund, manchmal ist der im kleinen Kämmerchen im Gebet. Unseren Dienst tun können als geistliche Väter und Mütter, vielleicht als leibliche Väter und Mütter. Auch mit dem Gebet für die nächste Generation und indem wir Gottes Wort teilen, damit die nächste Generation, damit jede Generation ihren Dienst vor Gott tun kann. Amen. Lass mich beten. Lieber Herr, ich danke dir für dieses Beispiel von Hulda. Manches ist vielleicht ganz weit weg von unserem Alltag, aber ich danke dir für dieses Zeugnis, für diese verlässliche Prophetin, die einfach ihren Dienst tat und zum Segen wurde für eine ganze Nation. Du kennst auch unsere Gebete für unsere Generation, für unsere Nation, für diese Welt.
Du kennst auch unseren Schmerz als irdische Mütter und Väter, als geistliche Väter und Mütter. Vielleicht auch gerade dort, wo Mangel ist. Vielleicht, wo wir nicht Mütter und Väter sind. Wo wir zweifeln, verzweifeln, wenn wir auf uns oder auf Kinder sehen. Ich bitte dich, dass du deinen Arm bewegst, gerade dort, wo wir Lasten tragen. Wo wir an dem tragen, was wir haben, und vielleicht an dem tragen, was fehlt, wo Mangel ist. Aber lass uns von Hulda lernen, vertrauenswürdig zu sein, deine Boten zu sein. Ich danke dir für dieses Beispiel und ich bitte dich, dass du an uns und durch uns wirkst, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen.